Wie intensiv ist die Einführung? Oder ja, dass ich das Manual mal beherrsche, dass ich nicht nur bei Garmin an der Oberfläche kratze, sondern dieses Gerät wirklich in der Tiefe verstehe. Wie umfangreich ist das?
Da kommt es ganz drauf an, ob ich IFA oder WFA unterwegs bin, muss man ja tatsächlich.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Hallo, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Auch zu sehen wieder auf YouTube. Wir sprechen heute mit der Firma Garmin und zwar mit dem Mann, der für Deutschland zuständig ist bei der Firma Garmin. Er ist 45 Jahre jung. Er besitzt eine PPLA. Er kann natürlich auch IFA fliegen, weil er natürlich der Herr der Geräte ist. Er hat eine validierte US-Lizenz und ist Class Rating Instructor CRI. Für die Firma Garmin arbeitet er seit 2014, hat er mir verraten. Ursprünglich hat er mal BWL gemacht. Das hat ihm aber in dem Beruf überhaupt nicht weitergeholfen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass er da ist, weil er ist ein Naturbursche. Er ist am Bodensee zu Hause. Er liebt Camping, Outdoor, Skifahren. Das heißt also, die Aeromesse ist für ihn eigentlich ein Heimspiel. Herzlich willkommen, Fabian Kienzle.
Ja, vielen herzlichen Dank. Was für eine sensationelle Anmoderation.
Alles auswendig gelernt.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Fabian, wer oder was ist denn die Firma Garmin?
Ja, die Firma Garmin ist ein US-Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren Lösungen für GPS-gestützte Technologie entwickelt. Ursprünglich kommen wir tatsächlich aus der Luftfahrt. Über die letzten Jahre haben wir uns aber in alle Bereiche rein entwickelt, wo man GPS-Technologie benötigt, also zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wenn man so sagen möchte. Und wir bieten eigentlich, sobald man sich bewegt, ein Produkt an. Egal, wie man unterwegs ist, aber wir haben eigentlich für jede Fortbewegung ein Produkt. Und über die Zeit hinaus kamen natürlich zusätzlich zu den GPS-gestützten Technologien auch ganz andere Dinge mit dazu. Wir haben ja jetzt einen sehr großen Fitnessbereich mittlerweile. Also das ganze Thema Health Monitoring und so weiter ist jetzt eines der großen Themen, wo wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich sind. Und ich bin verantwortlich für den gesamten Luftfahrtbereich der Firma mit Sitz, wie du schon gesagt hast, am Bodensee. Und ich kümmere mich um den europäischen Markt, um Zentraleuropa, Nordeuropa, Osteuropa und betreue da unsere Händler und Kunden.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Das bedeutet, du sitzt aber auch schon mal viel im Flugzeug und fliegst dann kreuz und quer durch Europa zu den Kunden, wenn einer wieder mit seinem Garmin nicht klarkommt.
Nicht, wenn er mit seinem Garmin nicht klarkommt, das wäre eher der Support. Da ich ja mehr im Vertrieb und in der Kundenbetreuung zuständig bin, kümmere ich mich mehr um die Geschäftsanbahnung, um die Beratung, um das Training und bin da natürlich aber trotzdem nicht weniger unterwegs. Wie gesagt, ich habe es ja gerade schon gesagt, heute früh um 2 bin ich erst aus London zurückgekommen und nachher geht es weiter schon wieder. Also ich bin froh, dass wir heute das Zeitfenster hier gefunden haben.
Ja, freue ich mich auch. Also ich habe jetzt auch nicht schlecht aus der Wäsche geguckt, als du gerade gesagt hast, ja, jetzt gerade aus London, jetzt schnell hier den Termin. Also das heißt, du bist natürlich wahnsinnig eingebunden aufgrund von Customer Relationship, ne?
Genau. Also im Prinzip die Netzwerkpflege ist eines der großen Kernthemen und natürlich die technische Beratung.
Ja. Wo sitzt die Firma Garmin eigentlich in den USA? Wo habt ihr euren Firmensitz?
Wir sind zu Hause in Olathe, Kansas. Und Olathe, Kansas ist im Prinzip eines der großen, Suburban Areas von Kansas City, also wirklich genau in der Mitte der Vereinigten Staaten. Hintergrund, warum wir da sind. Die Firma wurde gegründet von zwei ehemaligen Ingenieuren von der Firma King Radio bzw. Bendix King dann an der Stelle. Und die hatten eben auch den Sitz oder haben nach wie vor den Sitz dort. Und die haben vor mehr als 30 Jahren in ihrer Abteilung gesagt, dass da eine neue Technologie an den Markt kommt. Das ist GPS, das ist satellitengestützte Navigation, und dass da die Firma sich ja doch vielleicht dahingehend entwickeln sollte und Produkte dahingehend entwickeln sollte, weil das könnte ja was Großartiges sein, auch für die Luftfahrt. Und die Firma, für die sie damals gearbeitet haben, im Bendix King, war da nicht so offen und nicht so schnell in der Entwicklung und hat gesagt, nee, macht ihr mal weiter, was ihr bisher so macht, ne? Und wir verkaufen viele Transponder, wir verkaufen viele Funkgeräte und NAVCOM und VUR-Navigation und alles. Und dann haben sich eben Gary Burrell und Dr. Min Kao selbstständig gemacht, tatsächlich in einer kleinen Garage, und haben da die ersten GPS-Geräte entwickelt. Und Gary und Min sind sozusagen auch die Namensgeber der Firma, und aus Gary und Min wurde dann Garmin.
Das ist spannend. Alle Startups in den USA entstehen irgendwie in der Garage, ne? Apple, Microsoft, Garmin.
Ja, da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele mehr, die so gestartet haben, aber tatsächlich war das wirklich ein Startup. Die haben da zu dritt, zu viert dann angefangen und haben da dann eben nicht nur Technologie, sondern auch eine hervorragende Firmenkultur etabliert. Viele, viele der Mitarbeiter von Garmin arbeiten schon Jahrzehnte da, also der Mitarbeiter Nummer 9, der damals angefangen hat, ein junger Bursche namens Cliff Pemble, ist heute eben der CEO der Firma nach über 30 Jahren. Und da sieht man tatsächlich, dass die ein sehr gutes Händchen eben hatten, nicht nur für die Technik, für die vorausschauende Technik, sondern auch für eine relativ moderne, für US-amerikanische Verhältnisse, moderne Firmenführung und Mitarbeiterführung, und ja, wirklich großartige Firma, für die man arbeiten kann.
Ja, ich muss gerade mal einen ganz schnellen Schwenk machen. Klar, in der Aviation ist natürlich alles auf Englisch, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt explizit auf eure Aviation-Seite von der Firma Garmin raufspringt im Internet, ist auch immer noch alles im Englischen gehalten. Wird es da noch mal eine Veränderung geben, dass ihr auch mal für den deutschen Piloten, der vielleicht nicht so gut mit dem Englischen bewandert ist, noch mal übersetzt?
Wir haben tatsächlich die Sprache ist natürlich ein Riesenthema. Dadurch, dass aber Englisch tatsächlich auch the aviation language letztendlich ist, glaube ich nicht. Wir haben für Portables und wir haben für die Uhren und für kleinere Produkte haben wir tatsächlich auch deutsche Betriebsanleitungen. Aber die Website selber in mehreren Sprachen zu führen, ist deswegen unwahrscheinlich, weil wir eben aus USA, das Marketing wird alles zentral aus USA gemacht für Aviation, wobei die regionalen Märkte für die anderen Produktgruppen, also die Consumer-Produkte, wenn wir sie so wollen, die haben, da gibt es eine Garmin Deutschland, die betreibt eben die Garmin.de, und die läuft natürlich dann in der lokalen Sprache, und dann gibt es eine spanische, eine italienische und so weiter. Da gibt es dann eben lokale Büros, die sich um das lokale Marketing kümmern, aber Aviation ist eben sehr, sehr zentral, und ich meine direkte Reporting-Hierarchie geht eben auch direkt nach USA. Also ich arbeite zwar unter einem deutschen Vertrag, aber für die Amerikaner letztendlich direkt.
Okay.
Ja. Und ich glaube, dadurch, dass eben Aviation wirklich Englisch ist, werden wir da unwahrscheinlich, dass es da dann eine deutsche Website mal gibt oder eine deutsche Betriebsanleitung. Wir kennen die Nachteile, aber die Kosten, die damit verbunden werden, alles auch auf Deutsch, auf Französisch, auf Spanisch, auf you name it, zu übersetzen, weil wir können ja dann nicht nur die Deutschen nehmen oder nicht nur die Franzosen, sondern dann muss man alles machen, und diese zusätzlichen Kosten und Vertrieb, da haben wir einfach nicht die Ressourcen dazu.
Und wenn ich einfach nicht weiterkomme, rufe ich bei dir an und sage einfach, Fabian.
Deswegen Deswegen gibt es mich ja, deswegen gibt es einen französischen Kollegen, deswegen gibt es einen, wir haben natürlich innerhalb des Teams viele Sprachen, die zur Verfügung stehen. Und genau deswegen gehe ich natürlich auch raus und unterhalte mich dann mit den Kunden in Deutsch und da mein französischer Kollege dann dementsprechend in Französisch. Und da versuchen wir das so ein bisschen zu umgehen.
Wir sind schon mittendrin. Weißt du zufällig, wie viele Mitarbeiter es bei der Firma Garmin gibt?
Nicht genau, aber ich weiß, dass wir mittlerweile, letztes Jahr haben wir die 20.000er-Marke geknackt weltweit. Das verteilt sich natürlich über den gesamten Globus. Wir haben Standorte auf der ganzen Welt. Wir sind ein Unternehmen, ein globales Unternehmen. Wir haben gerade für die Consumer-Produkte, also vielleicht nochmal kurz einen Schwenk auf die Märkte, die wir eben bedienen. Das sind 5 Kernmärkte. Neben der Aviation ist es Fitness, Outdoor, Marine, also alles, was Schifffahrt angeht, und Automotive. Ja, und diese 4 anderen Produktgruppen, die vor allem die Consumer-Produkte, Fitness, Outdoor und Marine, gibt es große Produktionsstätten in Asien. Dr. Min Kao war Taiwanese oder ist Taiwanese. Und deswegen haben wir große Fabriken in Taiwan und auch in China. Und ja, da ist natürlich ein Gros der Mitarbeiter sind dort. Wir haben ungefähr ja, vielleicht 4.000-5.000 Mitarbeiter in den USA, gut 2.000 in Europa und ja, dann verteilt sich das so über die einzelnen Büros.
Und dann kann man sich das so vorstellen wie bei uns hier in Deutschland. Da gibt es dann eben den französischen Sales Manager mit seinem Stab in Anführungszeichen, so wie hier in Deutschland. Und dann trifft man sich dann auf Messen, so wie der Aero zum Beispiel. Und dann geht ihr ins...
Genau, also unser Vertriebssystem ist tatsächlich ja so, dass wir verkaufen in der Aviation, im Aviation-Segment nicht direkt an den Endkunden. Also wenn du jetzt sagst, Fritz, ich möchte mir meine, du hast ein Flugzeug oder du
was nee, auch immer. Ja nicht mehr, ne? Jetzt ist er ja flugzeuglos, jetzt ist er ja Charterkunde.
Ja, also jetzt ist er Charterkunde, aber jetzt nimm mal an, der Fritz hat einen Flieger, der Fritz hat eine Cessna und möchte da ein Glascockpit reinbauen. Dann kann er nicht zum Fabian kommen und sagen, verkauf mir das mal, sondern du musst ja über einen Händler gehen. Ne? Und dieses Händlernetzwerk wird dann eben von mir betreut. Ich kann dir dann sagen, zu welchem Händler man gehen kann, wer wie auf was spezialisiert ist, weil auch nicht jeder Händler alles kann oder auch nicht auf alles spezialisiert ist. Und insofern kann ich dich beraten, aber letztendlich die Installation von den Produkten erfolgt dann eben durch unser ausgewähltes Händlernetzwerk und die machen das dann für dich, die verkaufen dir das.
Okay.
Ja, aber du kannst natürlich auf Amazon gehen oder auf die Garmin-Webseite gehen und dir eine Uhr bestellen und dir irgendein Outdoor-Equipment bestellen. Das geht natürlich dann direkt an den Endkunden. Nur bei der Luftfahrt betreuen wir das über das Händlernetzwerk.
Du hast es eben schon angesprochen. Ihr habt ein riesiges Portfolio. Alles, was mit GPS, mit Outdoor, auch mit der Seefahrt zu tun hat, das deckt ihr ab. Das könnt ihr anbieten. Passiert ist oder ist es euch schon mal passiert bei der Firma Garmin, dass ein Kunde zu euch gekommen ist, der einen ausgefallenen Kundenwunsch hatte, dass ihr dem was bauen musstet, was es noch gar nicht gab?
Oh, das passiert laufend. Letztendlich kommen natürlich Kunden an uns heran und sagen, ihr könntet doch das noch machen oder wie wäre denn das noch? Und es ist ja nur Software, ne, zum Teil. Das ist für uns natürlich immer schwierig, weil wir natürlich gerade in der Luftfahrt sehr, sehr großen oder sehr starken Reglements unterliegen. Vor allem die zugelassene Luftfahrt ist halt klar reguliert. Ne? Mhm. Da hat man sehr wenig Spielraum, was das Produkt darf und was das Produkt nicht darf, welche Anforderungen erfüllt werden müssen. Und es ist natürlich auch so, dass unser gesamtes Segment Aviation ein Low-Volume-Segment ist. Und wenn ich sage Low-Volume, dann muss man sich ja immer damit vergleichen mit anderen Elektronikherstellern. Wir haben letztes Jahr oder vor 2 Jahren, glaube ich, das 25.000ste Integrated Flight Deck annonciert. 25.000 Integrated Flight Decks, das ist G1000, G3000, G5000. Das ist für die Luftfahrt eine große Nummer, weil,
ja.
Aber wenn man es wieder auf den anderen Markt sieht, ich glaube, Apple haut 25.000 iPhones in der Stunde raus. Und insofern ist unsere Quantity, unsere Menge natürlich sehr, sehr gering und deswegen sind unsere Entwicklungszyklen langsamer, deswegen sind unsere Preise natürlich auch im Vergleich zu anderen elektronischen Märkten vergleichsweise hoch. Plus wir haben noch die Bürde, dass alles auch noch zugelassen sein muss, dass alles luftfahrttechnisch entsprechend sein muss, dass wir eine TSO haben, also eine grundsätzliche Luftfahrtzulassung auf den Produkten etc. etc. Also da ist sozusagen das Produkt an und für sich, die Hardware ist immer nur die Hälfte der Miete, sondern es ist natürlich auch noch dann die Zertifizierung, die drauf liegt. Und da sind wir Gott sei Dank ja auch sehr stark aufgestellt, dass wir das mit anbieten können.
Ja, und wie ich ja auch gelernt habe im Interview mit dem Moritz Rudolf von der Skyfox Maintenance, ich kann ja jetzt nicht in eine 65er Bonanza, kann ich ja jetzt nicht ein G3000 von euch einfach reinhämmern. Da muss ja auch so ein Flugzeug auch so eine gewisse, ja, oder noch ein gewisses Alter haben, dass das überhaupt funktioniert. Also das ist ja auch nicht gerade einfach.
Wir können ja vielleicht mal jetzt die Gelegenheit nutzen, den Unterschied zwischen einem Integrated Flight Deck und einem Federated Flight Deck, also zu erklären. Du kannst in deine 1965er Bonanza natürlich ein Glascockpit reinhauen. Das geht, aber das ist kein Integrated Flight Deck, weil ein Integrated Flight Deck ist im Prinzip die maßgeschneiderte Lösung, die nur für dieses eine Flugzeug von uns erstellt wird. Ja? Und normalerweise bekommst du diese maßgeschneiderte Lösung mit dem Neuflugzeug. Das heißt, wenn du dir eine neue Bonanza kaufst, da ist ein G1000 drin und dieses G1000 ist auf diese Bonanza angepasst, nach dem Herstellerwunsch. Also nach dem Hersteller, in dem Fall ist dann Beechcraft. Und die sind unser Kunde, die sagen, das sind die Specifications, die wir haben. Das ist das, da ist Hydraulik mit dabei, da ist Elektrik mit dabei, da ist die Engine Indication mit dabei und so weiter. Ein Federated System ist im Prinzip ein Baukastensystem, dass du als Kunde zusammen mit der Werft erarbeiten kannst und sagst, ich möchte aus meinem Uhrenladen, den ich habe und meinem Radio-Stack, das ich habe und meinem rechten, auf der rechten Seite, was ich habe, möchte ich die und die Dinge behalten und die Dinge möchte ich austauschen und dann hast du ein Baukastensystem. Und wenn du sagst, Money is no issue und ich will das alles neu machen, dann machst du alles raus und machst alles neu und dann hast du den vollen Baukasten natürlich genutzt. Und dann hast du eine nicht ganz wie ein Integrated Flight Deck, aber du hast im Prinzip eine sehr, sehr tiefe Integration ins Flugzeug, ebenfalls mit Engine, ebenfalls mit Autopilot, ebenfalls mit Traffic-System, wenn man möchte. Also da hat man aber eine skalierbare Lösung, die eben je nach Flugzeugtyp, nach Mission, nach Budget skalierbar ist. Und bei einem Integrated Flight Deck, da hast du keine Skalierbarkeit, da nimmst du das Gesamte oder gar nichts.
Okay, alles klar.
Ja. Das und es gibt natürlich Flugzeuge, wo man auch ein Integrated Flight Deck einbauen kann, aber da befinden wir uns, ja, es geht los bei einer King Air, würde ich sagen. Also King Air, wir haben Retrofit-Lösungen für die King Air-Serie, wir haben Retrofit-Lösungen für eine Citation XLS und XL. Da kann man dann wirklich komplettes Glascockpit reinmachen. Und es sieht dann aus, als wäre es direkt aus der Fabrik gekommen.
Okay, dann stelle ich mir das so vor, dass Garmin USA, nenne ich es jetzt mal, um Missverständnissen vorzubeugen, ihr arbeitet mit Textron zusammen, mit Beechcraft, mit Cessna. Die kommen zu euch und sagen, wir brauchen das und das, ihr setzt das um. Genau. Der Kunde kommt dann in die Werft.
Ja.
Kann es auch schon mal sein, dass ein Kunde in die Werft kommt und jetzt gerade, wie du sagst, Money is no factor, aber ihr ihm trotzdem sagt, pass mal auf, wenn du das rauswirfst, das ist vielleicht nicht so gut, lass das mal lieber drin. Also die individuelle Beratung steht immer noch im Vordergrund des Kunden.
Ja, also unser Segment ist ja so, wir haben gerade auf der einen Seite das OEM-Business, das, was du gerade angesprochen hast, Textron, Beechcraft etc., die kommen nicht zu uns. Da schicken wir letztendlich palettenweise das Equipment für Textron, die bauen dann Flugzeuge und bauen das dann von vornherein mit rein. Ja, also wenn du jetzt gehst, wenn du auf die Textron-Webseite gehst, dir deine neue Cessna zusammen konfigurierst oder deine neue Bonanza zusammen konfigurierst, da ist ein Garmin-Cockpit mit drin. da hast du gar keine Chance. Du kannst nur noch die Optionen wählen, ob welche Enablements du haben möchtest. Und diese Specifications wurden eben von Textron oder Beechcraft oder Diamond oder you name it, Cirrus, festgelegt mit uns. Und das läuft dann so und da ist die Auswahl relativ gering. Du hast auf der anderen Seite aber dann, und das ist mein Bereich, den Aftermarket-Bereich, also alles, was Retrofit angeht, wo eben der Kunde, der seinen 1975 Flieger hat, wo ich sage, mein künstlicher Horizont, der hängt schief, meine Vakuumpumpe macht nicht mehr so mit, ich stecke jedes Jahr x-tausend Euro in Reparatur von irgendwelchen mechanischen Instrumenten rein, sagst, ich will das alles raus, ich will das alles digital haben. Ja, und dann will ich noch ein schönes GPS haben. Und wenn ich schon dabei bin, dann mache ich noch eine neue Standby, dann nehme ich die Vakuumpumpe raus. So baut sich das dann auf. Und diese Beratung läuft dann tatsächlich mit der Werft. Also da, oder eben in Zusammenarbeit mit mir und der Werft, wo man sagt, das macht Sinn, das macht vielleicht weniger Sinn, das ist aus Pilotensicht sinnvoll, das ist aus Flugzeugsicht sinnvoll, etc. Ja.
Bei diesem riesigen Portfolio, das ihr jetzt anbietet, weißt du zufällig, ob ihr einen Selbstläufer dabei habt? Also irgendwas, was halt immer irgendwie wie geschnitten Brot läuft.
Ja, also einen Selbstläufer gibt es im Prinzip nie. Letztendlich muss man sich überlegen, warum möchte man denn updaten? Also warum möchte man was investieren in ein Flugzeug? Und da gibt es unterschiedliche Motivationen. Zum einen, eine der größten Motivationen ist natürlich, wenn irgendwas kaputt geht. Wenn irgendwas kaputt geht, muss ich es reparieren, weil ich meinen Flieger ja deswegen nicht stehen lasse, sondern ich muss ersetzen oder reparieren. Und wenn ich schon irgendwie sage, soll ich noch in ein 40 Jahre altes Anzeigegerät nochmal ein Tausender reinstecken und nächstes Jahr wieder ein Tausender, oder sage ich, ich mache es jetzt einfach mal neu. Also Obsolescence bzw. Failure ist eine Motivation. Weil Obsolescence ist natürlich das Nächste, also nicht mehr verfügbar am Markt. Wenn ich irgendwas habe, was ich gar nicht mehr reparieren kann, weil es gar keine Ersatzteile mehr gibt, dann muss ich mir einen Ersatz suchen. Ja, also das ist die nächste Motivation. Dann ist die Motivation, ich möchte meine Safety erhöhen, ich möchte meine Funktionalität im Cockpit erhöhen. Ja, und ich sage, ich möchte ein GPS hinzufügen, weil bisher hatte ich kein GPS. Ich möchte einen Autopiloten hinzufügen, weil bisher hatte ich keinen Autopiloten. Ich möchte etc. etc. Ja? Also das heißt, die Motivation, Funktionen hinzuzufügen. Und die letzte ist, weil es schön ist, weil ich es gerne haben will, weil ich es genieße, weil ich meinen Flieger aufwerten möchte. Also quasi dieses haben wollen, ist natürlich auch, ist auch eine Motivation, die vielleicht dann auch mit einhergeht, wo ich sage, das brauche ich nicht unbedingt, aber es ist einfach total cool, das möchte ich haben.
Okay, jetzt kennt man natürlich auch von vielen YouTubern Pilot Frank und wie sie da alle so sind, selbst die ULs haben ja heutzutage schon Garmin drin, das ist ja schon Standard. Aber wie intensiv ist die Einführung? Oder ja, dass ich das Manual mal beherrsche, dass ich nicht nur bei Garmin an der Oberfläche kratze, sondern dieses Gerät wirklich in der Tiefe verstehe. Wie umfangreich ist das?
Da kommt es ganz drauf an, ob ich IFR oder VFR unterwegs bin, muss man ja tatsächlich auch sagen. Also die grundsätzliche Intention ist, dass unsere Produkte relativ intuitiv zu bedienen sind. Wir haben dafür große Human Labs in USA, wo auch getestet wird, wie kommt einer, der noch nie hinter einem Cockpit saß oder noch nie hinter einem Glascockpit saß, mit der Bedienung, mit der Menüführung, mit der Systemarchitektur zurecht. Also das ist das eine. Wir versuchen, das relativ intuitiv zu machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich eine gewisse Zeit damit verbringen, sich nicht nur mit der Oberfläche, sondern auch mit der Tiefe des Systems vertraut zu machen. Das ist aber mit allem so in der Fliegerei, würde ich mal sagen. Also deswegen gibt es ja eigentlich auch die Vorgabe, dass man ein Glascockpit-Endorsement oder ein Glascockpit-Rating benötigt. Das ist zwar so ein bisschen ein zahnloser Tiger auf dem Papier, aber es hat schon eine gewisse Berechtigung. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kunden. Da gibt es den Autodidakten, der das Handbuch von vorne bis hinten inhaliert und durcharbeitet. Und dann gibt es natürlich den, der einfach rein und sagt, komm, wir probieren das mal aus. Und da kommt er vielleicht nicht so weit. Ich empfehle immer, je nach Größe der Umrüstung, Wenn ich jetzt sage, ich mache nur meinen künstlichen Horizont raus und mache nur einen künstlichen Horizont rein, ein G5, also eine minimale Modifikation, da muss ich ja nicht viel tun. Ja, natürlich sagt man, es ist ein IFIS, es ist ein elektronisches Flight Instrument, aber künstlicher Horizont raus, neuer künstlicher Horizont rein, was soll passieren? Also das Ding zeigt dann zwar zusätzlich noch meine Höhe und meine Airspeed an, aber im Prinzip tut es das Gleiche wieder vor. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache ein komplettes G500, GTN, Autopilot, da geht es dann schon in die Tiefe und da kommt man natürlich dann auch in die IFA-Fliegerei, wo man sagt, wo sind meine Procedures, wie ist mein neuer Ablauf, weil wir folgen ja einer gewissen Routine, wenn wir fliegen, in gewissen Abschnitten vom Flug, Vorflug, Abflug, Steigflug, Cruise, Descent, Landung. Ja, und diese Segmente sind ja letztendlich immer mit einer unterschiedlichen Workload behaftet. Und diese Workload, da habe ich mir so eine Routine erarbeitet in meinem bestehenden Flugzeug, meine Checkliste in meinem bestehenden Flugzeug. Und wenn sich das verändert, muss ich die Checkliste anpassen und muss ich meine Routine anpassen. Und ich würde mal sagen, in Average, wenn man da 5 Stunden mal ordentlich intensiv sich damit befasst, ist man dann eigentlich relativ fit. Da empfehle ich immer, es gibt natürlich Trainingsmodelle oder Trainingsgeräte wie iPad-Applikationen, wo man sich mit den Geräten schon mal auf dem iPad vertraut machen kann. Da gibt es Simulatoren, mit denen man arbeiten kann. Da kann man sich einen Fluglehrer nehmen oder einen Class Rating Instructor, wie ich mache das ja auch. Ich biete ja auch eben Class Cockpit Trainings noch mit an, wo man sagt, wenn einer nicht so richtig sagt, komm, ich verstehe es zwar zu 80%, aber die letzten 20% möchte ich mir nochmal gezeigt haben, dann macht man sowas einfach mal mit einem Fluglehrer, macht mal 1-2 Stunden Trockentheorie und dann geht man eine Runde fliegen. Vor allem, was ich feststelle, ist eben, die größte Herausforderung ist die Mode Awareness. In welchem Modus befindet sich meine Avionik? In welchem Modus befindet sich mein Autopilot? In welchem Status? Was machen die? Was macht die Elektronik? Weil die größte Frage ist ja immer, kennst du vielleicht auch, wenn man dann fliegt und dann sagt man, oh, was macht er denn jetzt wieder, der
Autopilot? Ah, das ist so ein Airbus-Ding, ne?
Ja, oh, was macht er denn jetzt?
Ja, genau. Das hat er noch nie gemacht.
Ja, das ist ja neu, genau. Und da kommst du dann zu dem Punkt, wo du eben merkst, okay, du brauchst eine Mode Awareness und musst verstehen, wie das System funktioniert, auch wenn er sich mal verhaspelt oder wenn du Finger Trouble hast, dass du weißt, wie komme ich wieder zurück, wie komme ich wieder zu dem Modus, den ich eigentlich benötige.
Ja. Es gab mal, weil du es gerade angesprochen hast, ihr habt Simulatoren, auch Apps dafür. Ja. Es gab mal für Windows 98, gab es mal fürs GNS 530 so einen Simulator. Kriege ich das immer noch jetzt für Windows-Systeme? Weißt du das zufällig?
Die GNS-Serie ist natürlich ein spezielles Produkt. Die ist seit über 10 Jahren nicht mehr in Produktion. Die wurde vor über 25 Jahren an den Markt gebracht und das ist einfach ein Produkt, das zwar unglaublich populär ist und auch noch in zigtausender Ausführung am Markt und in Flugzeugen unterwegs sind, aber es ist ein, um eben gerade das Wort schon nochmal zu benutzen, ein obsoletes Produkt.
Ach, das heißt,
ein GNS, wenn du dir mal überlegst, vor 25 Jahren haben Handys wie ausgeschaut, haben Computer wie ausgeschaut, das ist die quasi, wir sind hier Anfang der 90er, Mitte der 90er, ne?
Also das ist quasi so das Nokia 9110 der Luftfahrt.
Wenn man so möchte, genau. Ultra robust, funktioniert bis in alle Ewigkeit, bis es halt dann nicht mehr funktioniert, aber wir haben natürlich, da investieren wir natürlich keine Ressourcen mehr auf Trainingsapplikationen. Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Third-Party-Anbieter am Markt, die das natürlich machen, die da auch einen Markt sehen und das ist auch gut so, aber wir selber fokussieren uns natürlich auf die aktuelle Produktkette und die aktuelle Produktgruppen und da bieten wir eben die Trainings- und die Simulatoren eben dafür an.
Ah, okay, alles klar. Fabian, wie ist es eigentlich momentan gerade so bei euch mit Ersatzteilanfragen? Überall ist es ja schwierig, wo man hinhört. Habt ihr die gleichen Probleme oder seid ihr gut aufgestellt, dass ihr sagt, ihr könnt schnell reagieren?
Wir waren natürlich ebenfalls nicht immun von der Halbleiterknappheit am Markt, zum einen natürlich die Pandemie und zum anderen durch den Konflikt in der Ukraine. Gab es natürlich Einschränkungen und auch wir sind da nicht immun davon gewesen. Wir sind unglaublich konservativ, was unsere Produkt- und Raw Material Policy angeht. Wir versuchen sehr, sehr viel auf Lager zu halten, und da gab es für uns dann natürlich schon eine gewisse Absoftung, wenn man so möchte, der Verfügbarkeit. Wir konnten liefern, aber eben unsere Lieferzeiten haben sich über die letzten 2 Jahre drastisch verändert. Mhm. Wir hatten zwischendurch den 10-fachen Backlog, den wir normalerweise haben. Also Bestellungen, die wir nicht ausliefern können aufgrund der Supply Chain. Das ist ja ein Global Supply Chain Issue. Das ist aber nur für Neuinstallationen, für Neukauf. Ja, also alles, was neu gekauft wird, da hatten wir die Lieferzeit. Wir haben ja eine Verantwortung für die existierende Flotte am Markt. Und unsere Ersatzteil- und Exchange- und Repair-Capabilities waren zu keinem Zeitpunkt davon betroffen, dass ein Flieger am Boden hätte bleiben müssen, weil wir ein Ersatzteil oder ein Reparaturteil nicht zur Verfügung stellen konnten. Da muss man sehr, sehr aufpassen, wenn du sagst, mein bestehendes, jetzt gehen wir mal von der Privatfliegerei weg, was ja das eine ist, aber wir bedienen ja auch die kommerzielle Luftfahrt zu einem signifikanten Teil, und wir bedienen vor allem ja auch viele Rettungshubschrauber und Medivacs und Ambulance-Flieger fliegen mit unserem Equipment. Und da kann man sich es nicht erlauben, dass man sagt, oh, ja, Hubschrauber muss halt am Boden bleiben, weil GPS kaputt. Ne? Das ist was, wo die Firma extrem, und da ist es tatsächlich dann auch so, dass eben der Privatkunde tatsächlich nach hinten rutscht, was die Prioritäten angeht, um eben die kritische Luftfahrt, die für die gesamte Gesellschaft kritisch ist und essentiell ist, dass die am Laufen bleibt. Und da war es zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise so, dass wir nicht hätten einen AOG bewältigen können oder einen Flieger hätten am Boden halten müssen, weil ein Ersatzteil fehlt. Wenn du also sagst, komm, ich möchte mir jetzt meine Bonanza umbauen, um wieder auf die Bonanza zu kommen, hat es natürlich sein können, dass du sagst, okay, du musst jetzt tatsächlich ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bis die Teile da sind.
Ja. Ja, das habe ich jetzt auch so eingeschätzt, als du es gerade gesagt hast, der Rettungshubschrauber, der Christoph 25 muss fliegen. Ne?
Genau, der muss fliegen, der fliegt vermutlich mit 2 GTNs, was ja im Prinzip der Nachfolger der GNS-Serie ist, und da ist immer sichergestellt, dass da Ersatzteile da sind.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!